Ladies First. Komische Frauen im Porträt.
Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Claudia Pichler und ich stellen euch wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Der Gast dieser Folge ist die Kabarettistin, Autorin und Podcasterin Martina Brandl. Geboren und aufgewachsen im schwäbischen Geislingen an der Steige, zieht sie nach dem Abitur erstmal nach Berlin und kommt dort während einer Ausbildung zur Wirtschaftskorrespondentin über Umwege zur Kleinkunst. Seither hat sie 7 Kabarettprogramme und ein Chansonprogramm entwickelt, war in sämtlichen Kabarettformaten der Öffentlich-Rechtlichen zu Gast und hat 3 Romane geschrieben. Ihr Buch Halbnackte Bauarbeiter stand 22 Wochen lang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Als Kabarettistin wurde Martina Brandl mit mehreren Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Prix Pantheon, der Tuttlinger Krähe und dem Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg. Zudem ist sie die einzige Frau, die regelmäßig und bundesweit in den Quatsch-Comedy-Clubs moderiert.
Mein Name ist Martina Brandl. Ich bin Kabarettistin, Schrägstrich Komikerin, Schrägstrich Comedian. Ich bin Schriftstellerin. Ich habe bislang 3 Romane geschrieben und ich mache Musik. Ich spiele so ein bisschen Ukulele und singe auch.
Und welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne?
Ich würde sagen, bei mir ist der Motor der Kreativität meistens Wut, Unzufriedenheit, Aggression. Also sprich, ich spreche meistens über Dinge, die mich nerven. Im allergünstigsten Fall ist es so, dass mir was so auf den Sack geht, dass ich sage, ich krieg's nicht weg, ich krieg's auch nicht geändert, dann schreibe ich da jetzt eine Nummer drüber. Ansonsten was sind das für Themen? Ich habe schon die verrücktesten Programme gemacht. Ich habe schon ein Programm gemacht, das hieß jedes 10. Getränk gratis, ein Selbstversuch. Da ging es um Alkohol. Ja, ich hatte mal eins, das hieß Safer Singen oder warum ich mich von Bernd getrennt habe. In der Regel sind es, wie bei den meisten Komikern, Dinge, die mir passieren, Dinge, die ich beobachte, Alltagsbetrachtungen. Mhm. Es gibt auch mal politische oder gesellschaftskritische Nummern, aber nicht so wahnsinnig oft. Ich hatte im letzten Programm eine Nummer, die ging über Frischlinge. Also das war eigentlich eine Metapher für Flüchtlinge. Mhm. Also das war so zu dieser Zeit, wo alle gesagt haben, wo haben die denn die Handys her? Und ja, ich habe nichts gegen Flüchtlinge, aber und wie sollen wir die alle ernähren? Und diesen ganzen Standardsätze habe ich sozusagen übersetzt auf eine andere Ebene oder auf mein Metier und habe gesagt, ja, es drängen jetzt so viele junge Leute auf die Bühne und habe die halt eben Frischlinge genannt und gesagt, ja, das ist ja schön, aber wo sollen die denn alle auftreten? Es gibt doch für uns schon gar nicht genug Bühnen und überhaupt, die kommen ja auch aus einer ganz anderen Kultur, Generation meine ich natürlich und wie die, also auch schon äußerlich, ne, wie die sich anziehen, die sind einfach ganz anders wie wir woher haben die denn die ganzen Gags, ne? Die haben sie doch sicher geklaut, also so. Aha. So, das war so der Tenor. Das war mal eine Exkursion in eine etwas politischere Richtung. Fakt ist, dass leider 2/3 der Leute diese Nummer überhaupt nicht verstanden haben und so ausgelegt haben. Also sie haben es einfach 1:1 genommen. Also die haben gesagt, ja, wir verstehen das ja, aber das ist ja auch ein bisschen, also nehmen Sie es doch nicht so schwer. Und weißt du, so nach dem Motto, Sie sind vielleicht alt, aber... Und ich habe gedacht, Leute, also habt ihr das jetzt wirklich nicht verstanden? Habt ihr jetzt wirklich gedacht, ich stelle mich jetzt auf die Bühne und beschwere mich darüber, dass die jungen Menschen mir den Job wegnehmen? Mhm. Da hat man natürlich auch sehr stark Großstadt und Provinz gemerkt. Also in Berlin war das so, dass die Leute das verstanden haben, auch gut fanden. Und auch, ich habe auch mit einem Redakteur von der City gesprochen, der gesagt hat, ja, das kann man doch überhaupt nicht missverstehen. Es war aber leider in der überwiegenden Zahl der Auftritte, und das ist ja nun mal meistens auf dem Land so, dass die Leute den doppelten Boden nicht gerafft haben. Mhm. Und dann habe ich meine bislang einzig wirklich politische Nummer tatsächlich wieder aus dem Programm geschnitten, weil ich es dann auch irgendwann nicht mehr ertragen habe, immer nur 5 Leute im Publikum zu haben, die die Nummer verstehen. Mhm. Das war sehr schade.
Und wie heißt dein aktuelles Programm?
Mein aktuelles Programm heißt Schon wieder was mit Sex. Also das vorige hieß Irgendwas mit Sex. Das war eben so gemünzt auf irgendwas mit Medien oder so. Und folgerichtig hieß das nächste natürlich Schon wieder was mit Sex.
Und wie viele Auftritte spielst du jährlich und auf welchen Bühnen bist du unterwegs?
Das kommt drauf an. In einem guten Jahr sind es 150 Termine. Mhm. In einem schlechten, ich hatte auch schon Jahre, wo ich nur 50 Termine hatte. Mhm. Ich habe diese 150 Termine vor ein paar Jahren gehabt mit einem Agenten, der sehr rührig war. Das war mir aber ehrlich gesagt zu viel. Also idealerweise in einer idealen Welt würde ich gerne zwischen 80 und 100 Terminen spielen. Denn die 150, das war schon, also das kannst du dir vorstellen, da sind nicht nur Wühlmäuse bei jeder Vernunft und Schlachthof München, sondern da ist dann halt auch Brackenheim und die Zehntscheuer in Bundelkundel-Mundelfingen oder irgendwas dabei. Und das finde ich, das muss nicht sein.
Und wie entsteht dein Material generell?
Generell so, dass ich mir Notizen mache. Also immer, wenn ich entweder eine Idee habe, denke, ha, da müsste man auch mal ein lustiges Lied drüber machen. Oder wie gesagt, wenn mich was aufregt, dann denke ich, ertrag das nicht mehr. Diese Menschen, die Rolltreppe fahren und dann oben stehen bleiben und alle laufen hinten auf wie Dominosteine, so dun, 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 dun. Und dann mache ich mir eine Notiz, neuerdings ins Handy. Früher hatte ich Zettel, aber jetzt hat man ja diese praktischen Geräte. Und dann wird ausgesiebt. Also es ist ähnlich, wie wenn ich Bücher schreibe auch. Also von 300 Seiten, die ich schreibe, schaffen es vielleicht 30 ins Programm, ne? So kurz gesagt.
Und warum wolltest du Comedian werden? Also wie kam es dazu?
Ich wollte das gar nicht. Ich wollte eigentlich richtig aktiv gewollt, habe ich eigentlich nichts. Doch was ich gewollt habe, war, ich wollte Stepptanzen lernen. Mhm. Ich wollte unbedingt Stepptanzen lernen, weil ich Fred Astaire und Gene Kelly toll fand. Und als ich dann in Berlin war, Ende der 80er, darf man da gar nicht so laut sagen, ich bin so alt. Und da habe ich dann tatsächlich einen Stepptanzkurs gemacht und über diesen Stepptanzkurs bin ich zum Straßentheater gekommen. Und vom Straßentheater bin ich in die Scheinbar gekommen, in die Open Stage. Und eigentlich ist ja Merit Becker schuld. Und dann kam Merit Becker mit dem Taxi vorgefahren. Mein damaliger Stepplehrer und Showkumpan sagte, die Merit, die singt auch, weil ich irgendwie erzählt habe, dass ich früher auch in so einer Amateurband gesungen habe. Und die ist ja ganz toll. Und ich fand es gar nicht so toll. Und ich sagte, also so toll singt die ja jetzt auch nicht. Und dann sagte der Axel damals, dann mach doch besser und nächste Woche ist wieder Open Stage, dann kommst du mal. Und dann habe ich das gemacht und ich habe am Anfang englische Lieder gesungen, so Sondheim-Lieder. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass die Jungs, die die Witze erzählen, viel mehr Applaus kriegen als ich. Mhm. Und ich hatte dann auch mal einen legendären Auftritt in der Lützower Lampe. Das war so ein richtig abgeranzter Transenschuppen in West-Berlin. Der hat gesagt, das ist ja alles ganz schön, aber du musst irgendwas sagen. Ich weiß noch, da bin ich aufgetreten, da war nur ein Tisch besetzt, das waren 8 Leute, das war eine dänische Reisegruppe. Und ich habe irgendwie gedacht, das reicht doch, wenn ich schön singe, wieso muss ich denn auch noch was sagen? Aber ich musste und es haben mir dann mehr Leute gesagt, du kannst nicht einfach aufs Mikro gehen und einfach da nichts sagen. Du musst wenigstens Hallo oder ich habe einen Popel in der Nase, egal, aber du kannst nicht stumm ans Mikro treten. Und das habe ich dann sehr trotzig gemacht und habe gesagt, dann sage ich halt was, aber glaub jetzt bloß nicht, ich unterhalte euch jetzt. Also irgendwie aus so einer Trotzhaltung raus habe ich dann meine erste und letzte Bühnenfigur, die strengste Dissöse Berlins, entwickelt, die eben nach Buster-Keaton-Manier, ohne zu lächeln, sehr ernst und sehr streng war. Ich sag mal so ein bisschen so ähnlich wie das, was Cindy aus Marzahn später gemacht hat oder was La Signora jetzt macht, also dieses pumpige, eine grantlige, glaub bloß nicht, dass ich wegen euch jetzt irgendwie Witze mache, Ding. Und das kam super gut an und so bin ich eigentlich zur Komikerin geworden. Ich habe nur diese Bühnenfigur dann zulasten meines Geldbeutels. Das war natürlich eine dumme Idee, aber für meine Seele war es besser. Irgendwann habe ich diese Bühnenfigur abgelegt, weil ich gemerkt habe, ich werde im Privatleben so sehr damit identifiziert, dass mir das zu viel ist. Mhm. Also die Leute haben dann einfach immer erwartet, dass ich immer diese Rolle erfülle und immer irgendwie die Böse bin, die strengste, die Söse Berlins. Und Menschen trennen oft nicht zwischen Bühnenfigur und Privat. Und das ist eine Entscheidung, die muss man für sich treffen. Und ich mochte das nicht. Also ich mochte nicht immer diese Figur spielen. Und ich habe auch gemerkt, dass es auch auf mich abgefärbt hat. Also heute genieße ich das sehr, mal auf die Bühne zu gehen und mal freundlich zu lächeln und auch Spaß zu haben auf der Bühne und froh zu sein. Und das konnte ich früher nicht. Ich musste halt immer diese Fresse ziehen, weil das war halt nun mal meine Rolle. Ne, so.
Und wann war dieser erste Comedy-Auftritt?
Das war so 95 ungefähr. Mhm.
Und an einem Auftrittstag, was ist der schönste Moment für dich?
Ich mich abschminke meistens.
Erst dann?
Ach, ich finde, es gibt da viele schöne Momente. Also der erste schöne Moment ist, wenn ich meinen Techniker wiedersehe, den Klaus, denn der wohnt in Hannover und ich in der Nähe von Stuttgart. Und wir treffen uns und das ist auch ein guter Freund von mir. Wenn ich den in den Arm nehme und sage, hallo Klaus und wie geht's dir, das ist schon mal ein schöner Moment. Das ist auch ein wichtiger Moment, ist auch mit einer der Gründe, warum ich überhaupt mit Techniker nur reise. Denn mittlerweile gibt es ja eigentlich viele gute Techniker. Ist nicht mehr so schlimm wie früher, wo das immer der Hausmeister machte. Aber es ist auch ein Stück Vertrautheit und ein bisschen Familie, mhm. und die man dann mit dabei hat. Das ist schon mal der erste schöne Moment. Und Essen und sowas, das ist alles nebensächlich. Der nächste schöne Moment ist, wenn ich eine Garderobe habe, die sauber ist, beheizt und mit Spiegel und fließend Wasser. Und wenn ich dann noch ein eigenes Klo habe, dann, dann schreie ich Yippie, Yippie, Aye. Und ansonsten, ja, ist wahrscheinlich der schönste Moment der Schlussapplaus, würde ich sagen. Und das Abschminken. Das Abschminken ist doch, wenn man dann alles getan hat und man schminkt sich dann ab und man guckt in den Spiegel und denkt, ja, ich bin wieder da. Ich mag das sehr, das Abschminken.
Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt?
Einen? Hunderte. Also, ja, also ich habe viele schlimme Auftritte hinter mir. Ich bin ja auch schon 25 Jahre im Geschäft. Also, schlimme Auftritte sind halt immer die, wo du irgendwelche Firmengalas oder so spielst. Also, ich habe früher fast gar keine Galas gespielt. Ganz früher habe ich es abgelehnt. Mhm. Da konnte ich mir das auch leisten, zu sagen, nö, mache ich nicht. Dann kam die Zeit, wo ich mir das nicht mehr so gut leisten konnte. Dann habe ich so hohe Gagen aufgerufen, dass die meisten gesagt haben, das ist mir zu teuer. Da kann ich ja Helga Feddersen dafür kriegen. Nee, so lange ist es noch nicht her. Und jetzt die letzten Jahre habe ich so ein paar Galas gespielt, auch weil ich einen schlechten Agenten hatte, der mich da mal ein bisschen in die Pfanne gehauen hat. Und also mir halt einfach auch nicht wirklich klipp und klar gesagt hat, was mich erwartet, sondern mir eigentlich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Jobs vermittelt hat. Und die waren dann teilweise wirklich schlimm. Also ich spreche von einem Auftritt in Ulm in einem griechischen Restaurant. Nein, das ist nicht im Restaurant. Das ist natürlich in einem Extrasaal und da wird auch nicht gekellnert oder gegessen. Hahaha, am Arsch. Also natürlich war das im Restaurant. Oh Gott. Natürlich haben die Leute gegessen und natürlich stand ich vor dem Weinregal, also hinter mir wirklich das Weinregal, links von mir die Theke. Der Raum war so gebogen, das heißt erstmal nur die Hälfte von den Leuten konnten mich überhaupt sehen. Dann saßen die gefühlte 50 Meter weit weg von mir. Rechts neben mir war die Treppe, die ins Untergeschoss führte. Und der Kellner, der auch das Untergeschoss bekellnerte, musste natürlich ständig von der Theke zu dieser Treppe laufen. Das heißt, der ist in einem Fort direkt vor meiner Nase hin und her gelaufen. Also das war wirklich schrecklich, ne? Eine andere Gala, die ich mal gespielt habe, da war ich mit einem Kollegen und wir mussten draußen warten. Aber im Freien, im Winter, weil der Chef noch eine Ansprache hält und das dauerte dann ewig, dann saßen da 18, ungelogen 18 Leute, weißt du, wie das ist, wenn du an so einer langen Tafel, das war wie Casting, dann haben die den Kollegen abgefeiert ohne Ende, der war wohl das Jahr vorher auch schon bei dieser Weihnachtsfeier und mich mochten sie irgendwie nicht so. Und zur Krönung von dit Janze hat mir der Chef, der dann unbedingt noch ein Foto machen wollte, dann auch noch während des Fotos, wo er im rechten Arm seine Gattin hatte und im linken mich, dann hat er mir noch während des Fotos an den Arsch gefasst, die Drecksau.
Wahnsinn.
Und danach bin ich dann echt ins Hotel und habe Durchfall bekommen und konnte nicht wie geplant am nächsten Tag in Basel auf den Weihnachtsmarkt gehen, sondern musste nach Hause fahren, weil ich dachte, ich bin krank. Ne? Als ich zu Hause war, habe ich festgestellt, nee, ich bin gar nicht krank, ich habe mich einfach geekelt.
Gab es über die Jahre größere Rückschläge und wenn ja, welche?
Naja, also größere Rückschläge würde ich nicht sagen, aber ich würde schon, ohne jetzt zu sehr zu jammern, sagen wollen, alt werden in dem Business ist kein Spaß. Also das ist in anderen Gewerben auch nicht viel anders. Auch wenn du Softwareprogrammierer bist, kommen eben junge Softwareprogrammierer, die deine Arbeit in der Hälfte der Zeit machen. Aber es ist natürlich als Frau im Showgeschäft nochmal doppelt hart. Also ich sage mal, ich war früher sehr viel regelmäßiger im Fernsehen. In allen gängigen Satire- und Kabarettsendungen, die es so gibt, war ich präsent. Das bin ich jetzt so gut wie nicht mehr. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass ich einfach älter werde. Ich bin jetzt 54. Es ist für Veranstalter und für Redakteure nie wichtig, ob du 25 Jahre gute Arbeit geleistet hast, sondern es zählt immer nur der Stand heute. Machst du heute Abend die Hütte voll oder nicht? Das ist die Frage. Und dann ist es halt so, dass vor allen Dingen auch Veranstalter und auch Redakteure sehr gerne neue Leute entdecken. Weißt du, also es werden gerne so, und wenn derjenige oder diejenige dann berühmt wird, dann sagt man, ja, der hat, zuerst hat er bei mir gespielt, ne? Oder sie oder ich habe die als Erste präsentiert. Und natürlich war ich auch mal so jemand, ne? Das war halt 1998, das ist halt schon sehr lange her.
Und diese kleineren Rückschläge, wie hast du die überwunden?
Ja, was heißt überwunden? Gar nicht. Also man muss eben damit leben. So wie man generell mit allen Dingen leben muss, die einem, wenn man älter wird, einfach über den Weg laufen. Also ich spreche von Arthrose, Falten und Wechseljahren und dicker werden. Es geht allen anderen Leuten auch so. Und man muss am besten schnell lernen, damit nicht zu hadern, sondern das anzunehmen und sich drein zu fügen. Was anderes bleibt einem gar nicht übrig.
Und hast du oder hattest du weibliche Vorbilder?
Ja, ich denke schon. Also ich, es ist jetzt vielleicht nicht so, dass ich jetzt eine konkrete Frau sagen kann, wenn ich sage, ja, fand ich ja so geil, da dachte ich immer, so will ich auch mal werden. Aber es gab durchaus Frauen, auch im Fernsehen, mit denen man sich identifizieren konnte, die einfach in der komischen Welt was darstellten. Also Maren Kreumann zum Beispiel fand ich super immer. Nachtschwester Kreumann habe ich immer sehr, sehr gerne geguckt. Ich fand Lisa Fitz früher toll, als sie noch so Sachen gemacht hat wie Mein Freund ist Perser, ein ganz Perverser. Und eine Nummer spielte übers Lifting. Umso befremdlicher finde ich es, wie sie heute aussieht, wenn ich daran denke, dass sie früher so eine Anti-Lifting-Nummer gemacht hat. Aber gut, das muss auch jeder selber für sich entscheiden. Ja, also da gab es mehrere, die ich gut fand.
Und was denkst du, ist es Vorteil oder Nachteil, in der Comedy eine Frau zu sein?
Ich denke, es ist ein Nachteil. Also, aber auch, wie gesagt, auch da nicht anders als in anderen Bereichen der Gesellschaft auch. Man wird ja immer gefragt als Frau, warum es denn so wenig Frauen in der Comedy gibt. Und ich sage auf der Bühne, sage ich immer sehr gerne, wenn man kurz nachdenkt, kommt man selber drauf. Ne? Weil 90% aller Frauen sitzen ja bereits in führenden Positionen von Politik und Wirtschaft. Da bleiben halt keine übrig für die Comedy. Ne? So. Was eben hinter diesem Gag steckt, ist, wir Frauen sind zwar 50% der Gesellschaft, aber wir sind nicht zur Hälfte repräsentiert, weder in der Wirtschaft noch in der Politik. Also auch in deutschen Aufsichtsräten sitzen sehr, 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 sehr wenige Frauen. Und warum sollte das ausgerechnet in der Kulturbranche anders sein? Also in dem Sinne ist es jetzt nicht in der Comedy oder in der Kleinkunst oder im Kabarett irgendwie besonders ungerecht, sondern es ist einfach ein Spiegel der Gesellschaft. Bei uns in der Kunst geht es genauso zu wie in allen anderen Ebenen der Gesellschaft. Und auch da ist es, wenn man jetzt in den Aufsichtsrat von der Deutschen Bank will, nicht unbedingt von Vorteil, eine Frau zu sein. Und so ist es im Comedy-Bereich auch. Also die Diskriminierung, die eben unterschwellig überall stattfindet, die nicht unbedingt immer böse Absicht ist. Sie findet natürlich auch im Kulturbereich statt. Erstens sind die meisten Entscheider sind Männer und zweitens vergibt man Jobs, das liegt in der Natur des Menschen, gerne an Menschen, die einem ähnlich sind. Also Reiche umgeben sich nicht so gerne mit Hartz-IV-Empfängern. Das liegt einfach in der Psyche der Menschen begründet. Man stellt gerne Menschen ein, die einem irgendwie ähnlich sind. Man sucht ja auch seine Freunde nicht unbedingt danach aus, dass es möglichst ein bunter Freundeskreis wird, sondern man sucht sich Leute, die einem irgendwie Gleichgesinnte, ne? So. Und so ist es eben in der Comedy-Branche auch. Also die Jobs werden unheimlich oft von Buddy zu Buddy vergeben. Außerdem hängen die Jungs oft zusammen an der Theke irgendwie miteinander rum und trinken ein Bier, wobei heute nicht mehr so doll wie früher. Also früher war das nicht selten, dass abends nach der Show an der Hotelbar die Jobs untereinander verschoben wurden. Es ist auch zum Beispiel noch in anderer Hinsicht ein Nachteil, gerade garderobentechnisch. Du giltst ja dann als Frau auch schon als zickig, wenn du sagst, oh, könnten wir bitte die Heizung in der Garderobe anmachen? Oder du, es ist schön, dass hier ein Spiegel ist, aber das Licht ist so dunkel, ich sehe gar nichts. Ne? Dann sagen die Veranstalter natürlich zu Recht, ja, aber Liz Hofer, der Egersdorfer, der hat sich auch beschwert. Er sagt, ja, der Egersdorfer, der schminkt sich aber auch nicht. Und der kommt halt mit seiner speckigen schwarzen Anzugshose und dem ungebügelten Hemd direkt vom Hotel und geht dann auf die Bühne. Ne? Klar braucht der nichts. Der braucht vielleicht irgendwie ein Glas Wasser und das war's. Aber wenn ich dann halt im Glitzerabendkleid auf die Bühne gehe, das möglichst gebügelt aussehen sollte und geschminkt, dann brauche ich halt ein bisschen mehr.
Hast du beruflich schon mal was erlebt, wo du dir gedacht hast, das wäre mir als Mann nicht passiert?
Ja, oft. Also ich glaube nicht, dass Männer so oft betatscht werden, wie ich betatscht wurde in den letzten 25 Jahren. Also in den letzten 10 Jahren nicht mehr so. Das ist dann wieder ein Vorteil. Die Gnade der frühen Geburt. Also wenn man dann in ein gewisses Alter kommt, dann lässt das ein bisschen nach. Das sage ich jetzt auch wirklich ironiefrei. Auch diese gewisse Art des Unsichtbarwerdens als Sexobjekt in der Öffentlichkeit, ich empfinde das im Moment gerade als sehr, sehr angenehm. Es ist sehr, sehr entspannend. Also ich bin angetatscht worden vom Publikum, von Veranstaltern, von Redakteuren, also ungezählte Male und oft auf so eine Art und Weise, wo du es, wie es ja gern gemacht wird, nicht wirklich nachweisen kannst. Was ich immer gehasst habe, war Leute vom Publikum, Männer, die dann, wenn du dann am CD-Stand stehst, die dann kommen und dir sagen, wie toll du warst und dabei so diesen Unterarmgriff anwenden. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so dieser Griff, wenn dir jemand so, wie wenn er sich so unterhakt und dir so unter den Ellbogen und dann so an deinem Busen vorbeistreift irgendwie. Da dachte ich immer, nee, das ist mir jetzt eindeutig zu nah. Also du hast zwar Eintritt bezahlt, aber das möchte ich jetzt nicht.
Also du würdest sagen, du bist mehrmals sexuell belästigt worden, oder?
Ja, also wenn ich in einen Redaktionsraum komme, der voll ist, nur mit Männern, und da einer von den Männern einen Rottweiler hat, der mir mit dem Kopf zwischen den Beinen schnüffelt und ich höflich frage, ob man den Hund doch bitte vielleicht zurückrufen kann und dann gerufen wird, Dexi, Dexi, und alle Männer lachen dreckig, dann empfinde ich das als sexuelle Belästigung.
Ja.
Oder wenn ein Veranstalter mehr oder weniger ungefragt nach der Show zu mir in die Garderobe kommt, während ich mich gerade abschminke und auch umziehen will und auch schon so ein bisschen halb im Unterhemd da sitze. Und ich habe ja damals sehr lange Haare gehabt, habe ich ja jetzt wieder. Damals waren sie schwarz und mir dann mit der Hand so in den Pferdeschwanz greift und sagt, sie haben ja richtiges Stutenhaar. Das finde ich schon auch übergriffig. Also. Und auch der Möbelfritze, bei dessen Weihnachtsfeier mir an den Arsch gepackt wurde, das fand ich auch nicht lustig. Wenn ich jetzt so eine Weile nachdenken würde, würden mir auch noch ein paar andere Sachen einfallen. Also mir hat jetzt niemand an den Busen gekrapscht und ich wurde auch nicht vergewaltigt in der Showbranche zumindest. Aber ja, doch, also ich finde schon, dass da einige Grenzüberschreitungen stattgefunden haben, körperlicher Art.
Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell auch anders bewertet werden als Männer?
Definitiv, ja klar. Also Erstens ist es so, du wirst ja als Frau auch immer eingeteilt. Ich sag mal so Heilige oder Hure, ne? Also, oder bist du so der Kumpeltyp oder bist du so die Diva oder bist du irgendwie die Naive? Das findet bei Männern ja gar nicht statt, ne? Ein Mann kommt einfach auf die Bühne und ist einfach ein Mann. So, Berechtigung genug. Wenn eine Frau auf die Bühne kommt, wird sie erstmal taxiert, ne? Hat sie ein schickes Kleid an, dann ist die sicher arrogant, ne? Das ist sicher eine Diva. Also, ich stelle das auch fest. Weil ich glaube, eine deiner nächsten Fragen wird sein, überlegst du, was du auf die Bühne anziehst? Denn ich habe meine Hausaufgaben gemacht und den Podcast mir vorher angehört. Und ich finde, da merkt man es sehr schön. Also es gibt mittlerweile, habe ich das Gefühl, viele junge Frauen, die, ich sage jetzt mal, sich möglichst harmlos anziehen. Wo du so das Gefühl hast, die ziehen sich so an, Klamotten, die sagen, ich bin ganz normal. So, ich bin keine Bedrohung. Oder so, wisst ihr? Und ich selber überlege mir das auch sehr gut, weil ich weiß, wenn ich im Quatsch Comedy Club, wenn ich da rausgehe und ich ziehe mir eine lange Galarobe an, dann werden die Leute mich nicht mögen. Das wird eine Distanz schaffen zwischen mir und dem Publikum, weil die Leute denken werden, ja, was ist denn das? Sind jetzt hier eine Diva oder was? Im Quatschclub gehe ich eben mit Jeans und T-Shirt, weil es für die Leute wichtig ist, dass ich einer von ihnen bin. In meinen Bühnenprogrammen ziehe ich mir sehr gerne was Schickes an. Einmal, um den Anlass zu feiern. Zweitens, um Respekt vor dem Publikum zu haben, die ja auch einen Haufen Eintritt bezahlt haben. Drittens, weil es mir auch selber Spaß macht. Und viertens auch, weil es eine gewisse professionelle Distanz schafft. Und ich glaube schon, dass Frauen anders bewertet werden, weil sie sich, ich sage mal, diese Selbstverständlichkeit, mit der ein Mann einfach was zu sagen hat, erstmal erobern müssen. Erobern ist jetzt irgendwie ein großes Wort, aber wenn eine Frau auf die Bühne geht, wird sie erstmal angeguckt, es wird erstmal überlegt, was ist das für eine, weil das ist ja nicht normal, dass eine Frau einfach auf eine Bühne geht. Also irgendwas muss ja mit der sein. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Und dann ist es natürlich leider, das tut mir schon ein bisschen weh, das zu sagen, aber es ist nun mal so, größtenteils sitzen ja Frauen im Publikum in der Kleinkunst und die wenigen Männer, die werden meistens von den Frauen mitgeschleppt. Und Frauen, ähnlich wie bei Castingshows, sehen gerne Männer auf der Bühne. Und Frauen eigentlich erstmal nicht so gerne. Und wenn dann, wie gesagt, dann wird sie auch erstmal so ein bisschen eingeteilt, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und Männer, wenn Männer eine Frau auf der Bühne sehen, ja, dann ist ja auch meistens klar, was da im Kopf abläuft.
Und wie ist es mit Pressekritiken? Wie gehst du damit um? Gab es Kritiken, die dich getroffen haben?
Ja, aber wenige. Also ich habe eigentlich meistenteils gute Kritiken bekommen. In den letzten Jahren gibt es so fundierte Feuilleton-Kritiken, gibt es eigentlich kaum noch. Es gibt immer jetzt diese gute Onkel-Kritiken, nenne ich das, also wo sinngemäß zusammengefasst wird, was ich auf der Bühne gesagt habe. Meistens wird es falsch zitiert. Das tut aber nicht weh, das ist dann halt der Praktikant, der muss dann halt zur Kleinkunst gehen. Und wenn dann mein Name richtig geschrieben ist und noch ein Foto dabei ist, dann bin ich glücklich. Also mehr erwarte ich eigentlich von der Kritik, nicht mehr. Ich hatte mal eine Frau in der ersten Reihe, die hat sich sehr unverschämt benommen und die habe ich dann irgendwann so ein bisschen in den Fokus gestellt. Das war blöderweise die Freundin vom Kritiker und daraufhin habe ich dann eine schlechte Kritik bekommen, aber das ficht mich dann nicht an. Also das ist mir egal.
Und was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten?
Ja, soll sie machen. Was würde ich da raten? Also ich würde wahrscheinlich raten, mach die Witze, die du selber gut findest und nicht die, von denen du denkst, dass sie gut ankommen oder nur in Maßen. Weil du musst, und auch da wieder, wie in jedem anderen Beruf auch, du musst es die nächsten 20 Jahre durchhalten. Und es ist nicht nachhaltig zu sagen, ja, ich stehe da zwar nicht dahinter, aber jetzt ist es halt gerade in irgendwie Schafskäse-Comedy zu machen und dann mache ich jetzt halt Schafskäse-Comedy. Ne? Und wenn dann nächstes Jahr Romadur kommt, was machst du dann? Also ich weiß noch, wir hatten einmal in Facebook, in einem Forum diese Diskussion, da war eine junge Kollegin, die dann den legendären Witz gebracht hat, als dann dieser Kachelmann-Prozess war, dieser Vergewaltigungsprozess gegen den Wettermann Kachelmann, der von Alice Schwarzer eben beobachtet wurde, dieser Prozess, da war sie Prozessbeobachterin und dann hatte die junge Kollegin den Gag, Alice Schwarzer ist doch nur deswegen im Gericht, weil sie hofft, hinterher noch flachgelegt zu werden. Hm. Und das fand ich total unterirdisch. Mhm. Also daran ist alles schlecht. Also der Witz ist nicht witzig, Alice Schwarzer ist lesbisch und es ist auch noch sexistisch. Mhm. Also da kommt so alles zusammen und da habe ich mich da so ein bisschen aufgeregt und habe dann sehr viel Bashing von allen anderen Frauen bekommen, die dann einerseits gesagt haben, ja, aber man darf doch die jungen Kollegen nicht so kritisieren und mit irgendwas muss man doch anfangen. Und irgendeine wusste dann, dass diese Kollegin selber den Witz ja auch gar nicht so toll findet, aber sie hat halt gemerkt, dass sie mit so einem Material halt gut ankommt. Da würde ich sagen, ja, das kann man machen, aber wie lange machst du das? Also du kannst doch nicht irgendwie die nächsten 10 Jahre lang immer nur Witze erzählen, weil du denkst, ja, das kommt aber jetzt halt wahrscheinlich, du kannst ja nicht 10 Jahre lang nur Fickwitze erzählen, weil du denkst, ja, das kommt dann halt gut an. Das kann man natürlich, man kann das auch 15 Jahre durchziehen. Roy Black ist halt dann irgendwann aus dem Fenster gesprungen, ne, weil er nicht glücklich war mit seinem Schlagersänger.
Rex Gildo, glaube ich, aber egal.
Rex Gildo, entschuldige, natürlich nicht Roy Black, um Gottes Willen, Rex Gildo. Aber du wirst halt wahrscheinlich nicht glücklich werden. Mhm. Und deswegen kann ich auch nur so banal das sagen, was jeder sagt, bleib bei dir selber und geh, wohin das Herz dir trägt, wie die Misfits mal gesagt haben. Und womöglich entsteht dann halt auch mal was Neues. Womöglich bist du dann halt auch vielleicht nicht nur eine Witzeerzählerin, sondern vielleicht, wenn du dir die Freiheit lässt, in alle möglichen Richtungen zu denken, vielleicht erfindest du dann eine ganz neue Art des Auftretens. Das wäre doch schön. Und dann hast du ein Alleinstellungsmerkmal.
Und wie war das bei dir? Also hast du selber in der Branche früher Unterstützung bekommen? Und wenn ja, war das dann eher von Männern oder eher von Frauen?
Nee, ich habe eigentlich keine Unterstützung bekommen. Also das Maximale, was ich bekommen habe, war eben damals dieser Stepptanzlehrer, der Axel Lauer, der irgendwann mal, als ich meine ersten Schritte so in Richtung Kleinkunst und so gemacht habe, der zumindest mal gesagt hat, er macht das und das nicht. Also ich hatte damals einen Bühnenpartner und der hat dann ganz klar gesagt, trenn dich von dem und mach es solo. Also er hat mal so klare Ansagen gemacht. Aber ansonsten habe ich leider keinerlei Unterstützung bekommen, weder von Frauen noch von Männern. In der Scheinbar, bei der Open Stage, wo ich war, war es tatsächlich so, dass sich immer wieder neue Ensembles und so weiter gegründet haben. Und das waren immer Jungs. Und wenn mal eine Frau dabei war, war es die Freundin von einem von denen. Und ich war nie die Freundin von einem von denen. Und ich glaube auch, dass ich deswegen Solokünstler geworden bin, weil ich habe da nirgendwo Anschluss gefunden. Und ich muss sogar sagen, im Gegenteil, mir wurden eigentlich eher sogar fast noch so ein bisschen Steine in den Weg gelegt. Also ich kann mich erinnern an einen Kollegen, wo ich dann so ein bisschen unsicher war und dachte, ja, ich weiß auch gar nicht, und ob das so das Richtige ist für mich oder soll ich, wie man halt so rumjammert, ne? Und dann kam dann so ein Spruch wie, du, also wenn du nicht wirklich für den Job brennst, dann ist es vielleicht auch nichts für dich, ne? Mhm. Und das ist natürlich wirklich Bullshit. Das würde ich auch jeder jungen Kollegin sagen. Das ist Quatsch. Du musst nicht für diesen Job brennen. Du kannst auch Häkellehrerin sein, Mutter dreier Kinder und Tennisprofi. Und wenn du dann noch eine halbe Stunde Zeit hast, kannst du auch noch Comedy machen. Es gibt nicht alles oder nichts. Oder, ja, entweder machst du das ganz oder gar. Das ist alles. Also das Wichtigste, was ich wirklich sagen würde, ist, es gibt keine Dogmen in der Kunst. Es gibt nicht, du musst das. Es gibt nicht nur ein Mann, ein Mikro. Es gibt nicht, du musst es so und so. Oder das ist alles Bullshit. Das finde ich gar nicht schön, dass gerade in einem Comedy- und Kleinkunstbereich es immer mehr so Regeln gibt. Dann gibt es Comedy-Schulen und dann gibt es angeblich, das muss man so machen und das muss man so machen. Und das finde ich unglaublich einengend und kreativitätstötend. muss ich wirklich sagen. Um jetzt aber auch noch was zu den Frauen zu sagen, also es gab jetzt nicht wirklich eine Frau, die mich groß gefördert hat, aber es gab zum Beispiel Rosa K. Wirz aus Köln, die mich eines Tages beiseite nahm, als ich gerade so der Shootingstar der deutschen Comedy-Szene war, der weibliche, die gesagt hat, Martina, ich will dir jetzt nur was sagen, ich war mal vor 10 Jahren auch der Shootingstar der Comedy-Szene. Damals hieß es noch Kleinkunst und nicht Comedy. Mach dich drauf gefasst, das hört irgendwann auf und dann ist es irgendwann jemand anderes. Und genauso ist es auch gekommen und ich bin sehr froh, dass sie mir das gesagt hat, denn du konntest dich dann so ein bisschen besser drauf einstellen. Und generell muss ich sagen, habe ich mit Frauen in dem Bereich, übrigens wie genauso in allen anderen Bereichen, ich habe ja auch schon als Sekretärin gearbeitet im Architekturbüro, wenn ich mit Frauen gearbeitet habe, immer nur gute Erfahrungen gemacht. Ich kann überhaupt nicht bestätigen, was manche sagen, dass es unter Frauen irgendwie so eine Stutenbissigkeit gäbe oder Zickenkrieg oder irgendwas. Kann ich null bestätigen. Die schönsten Shows, die ich gespielt habe, waren immer reine Frauenshows.
Also du würdest auch nicht sagen, dass Frauen dir Steine in den Weg gelegt haben, sondern das waren dann Männer.
Nein. Ja. Steine in den Weg gelegt, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es wurde mir schon manchmal so ein bisschen abgeraten. Oder wenn man gezweifelt hat, hat keiner gesagt, nein, das ist doch super, was du machst. Okay. Das erfahre ich jetzt gerade, denn jetzt ist es gerade auch eine schwierige Zeit, auch Corona-technisch. Und da erfahre ich gerade, speziell von einem Kollegen, vom Thomas Nicolai, der auch mit mir befreundet ist und mit dem ich auch den Bruder-Podcast habe. Ich habe ja den Podcast hier, Drückste mal Rekord. Und er hat den Podcast Blühende Landschaften und da kommunizieren wir immer über diesen Podcast. Und es ist sehr aufbauend und sehr schön. Und der hat mir da auch geholfen und auch Tipps gegeben. Und das erfahre ich gerade als sehr angenehm.
Und förderst du Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen?
Ja, also so wie ich es kann. Ne? Also ich habe in meinem Fabrik-Kabarett-Club immer gerne geguckt, dass ich eben auch junge Frauen, natürlich Frauen sowieso, aber dass ich eben gezielt auch Newcomerinnen einkaufe. Ich habe auch dann schon ein, zweimal Regie gemacht für junge Kolleginnen, auch unentgeltlich, weil ich gesagt habe, du, also es kann sein, dass ich irgendwann mal mehr Regie mache, aber im Moment ist das für mich mehr so ein Hobby. Und da kann man sich mal treffen, unverbindlich, und kann mal irgendwie den Nachmittag zusammen arbeiten. Also wenn da jemand Bedarf hat, kann er mich, beziehungsweise kann sie mich gerne kontaktieren. Ich habe eh nichts zu tun gerade. Also das macht mir auch tatsächlich Spaß, muss ich sagen. Also mit Leuten Nummern entwickeln und rumblödeln irgendwie, das ist auch für mich selber interessant. Also oftmals, das sagen auch viele Regisseure, oftmals ist es so, wenn du dann auch mit jemand anders an seinem Material rumentwickelst, kommen dir auch selber wieder neue Ideen.
Was könnte sich in der Branche ändern, denkst du, um jungen Künstlerinnen oder Künstlern ihren Weg zu erleichtern?
Naja, also das wird nicht passieren. Also der ganze Kunstbetrieb oder der ganze Kleinkunstbetrieb müsste so ein bisschen entkommerzialisiert werden, sage ich mal. Und ich sage, wiederhole es nochmal mit den Dogmen. Also wenn ich mir im Quatschclub dann den, jetzt heißt es glaube ich Hotshot, früher hieß es Talentschmiede. Aber was mich da so ein bisschen stört, ist, es findet so eine gewisse Uniformiertheit statt. Also es ist dann klar, dass eine bestimmte Form von Stand-up da gesucht ist und wer die am besten erfüllt, der gewinnt dann nachher. Dann gibt es Poetry Slam, da ist auch klar, wer eine bestimmte Art von Text vorliest, der gewinnt. Dann gibt es Song Slams. Also früher, ne, Oma erzählt vom Krieg, war das halt in der Scheinbar, in der Open Stage einfach so, da kam ein Jongleur. Und danach kam jemand, der hat sich einen Sack über den Kopf gezogen und sich bewusstlos geatmet. Und dann kam Sebastian Krämer und dann kam ich und dann kam ein männlicher Bauchtänzer und dann kam jemand, der hat Nasenflöte gespielt. Und dann kam Kurt Krömer und hat Labor, 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 seine berühmte Labornummer gespielt. Ne? Und jeder durfte. Irgendwann gab es ein Zeitlimit, aber früher gab es noch nicht mal das. Ne? Man musste halt um 7 da sein und dann konnte jeder auf die Bühne gehen. Und das war auch fürs Publikum spannend, denn da war dann auch mal jemand aus Australien, der seine Tattoos gezeigt hat. Und als er dann noch die Unterhose runterziehen wollte, habe ich ihn von der Bühne geholt. Aber es gab eben viele verschiedene Kunstformen auf der Bühne und wir haben uns eben ausprobiert, auch ohne den Druck immer im Wettbewerb zu stehen. Also wir haben einfach alles mögliche, ich sage, also so Leute wie Kurt Krömer, Detlef Winterberg, auch Merit Becker, die dann später ins Schauspiel gegangen ist, die sind alle auf der Open Stage in Berlin groß geworden. Und ich würde gerne den Druck von den jungen Leuten nehmen. Also dieses, das fast alles findet nur noch in Wettbewerben statt. Das finde ich sehr, sehr schade. Und ich finde, auch wenn man schon Wettbewerbe macht, dann sollte man vielleicht eine fachkundige Jury dahinstellen. Das ist dann auch nicht gerecht, weil sowas ist nie gerecht. Aber diese absolute Diktatur des Publikums, die heute stattfindet, der Comedy, Deutsche Comedypreis wird ja jetzt auch per Publikumsvoting gewotet. Das führt halt dazu, dass du immer mehr in die Richtung gehst, dass der kleinste gemeinsame Nenner ist dann der Sieger. Das, was den meisten Leuten gefällt. Das ist aber nicht immer unbedingt die beste Nummer, sondern das ist halt das, was bei 8 bis 80 gut ankommt. Also sowas wie Dieter Bohlen in der Musik. Mhm. Ne? So. Ich finde, es sollte mehr offene Bühnen geben, mehr Ausprobiermöglichkeiten, die ohne Druck funktionieren, wo man nicht immer gleich Erfolg haben muss oder gewinnen muss oder 1000 Likes kriegen.
Und jetzt kommen wir wieder zur letzten Frage zurück zu dir. Was sind deine nächsten beruflichen Projekte?
Also mein allerwichtigstes Projekt gerade, das ich aber langsam angehe, ist mein Profil auf Patreon oder Patreon. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Vielleicht kann mir das mal jemand mailen. Also man schreibt es Patreon und es ist in Deutschland noch sehr unbekannt. Es ist eine amerikanische Plattform, die jetzt aber auch in Europa Fuß fasst. Das ist im Prinzip ein Abo-System, wo du 3, 5 oder 10 Euro im Monat bezahlst. Du kannst aber auch sagen, ich bezahle jetzt nur einmal 10 Euro und dann kündige ich sofort wieder. Das geht auch. Also es ist im Prinzip so ein bisschen ähnlich, wie wenn ich die Taz lese und die Taz sagt, na, willst du nicht bezahlen für den Artikel? Und ich sage, nö, jetzt gerade im Moment nicht, aber irgendwann vielleicht doch. Also im Moment stelle ich alle Inhalte da fast alle auf öffentlich. Also das kann dann jeder angucken, das wird wahrscheinlich dann irgendwann aufhören. Da ich jetzt Corona-bedingt halt nicht auftreten kann, versuche ich so ein bisschen mir da auf Patreon eine Plattform zu schaffen, um eben dort mir eine virtuelle Bühne einzurichten. Und ich muss sagen, es macht mir gerade ziemlichen Spaß. Im Moment läuft das noch so alles ein bisschen, wie sagt man denn, unter dem Mantel des Schweigens, weil es einfach noch nicht so publik ist und ich auch nicht viele Follower habe. Aber ich finde es sehr schön, dass man da Dinge entwickeln kann. Ich habe jetzt angefangen, einen Cartoon zu zeichnen. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Also es ist sehr schlecht noch, aber das wird, vielleicht wird es irgendwann mal gut. Und man kann dabei sein und mir in meiner Werkstatt zugucken, wie ich diese Figur langsam entwickle. Ich werde wahrscheinlich einen neuen Roman schreiben. Aber mit Romanen, das ist immer so, das dauert halt viele, viele Jahre. Und ich schreibe gerade ein neues Programm, das kommt, hat im Februar im Renitenztheater in Stuttgart Premiere. Aber da blicke ich so ein bisschen nur mit einem Auge hin, weil ehrlich gesagt 2021 sind alle Theater mit Nachholterminen beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob ich das Programm überhaupt nächstes Jahr irgendwo spielen kann. Das ist so ein bisschen schwierig.
Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen.
Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, claudiapichler.com oder franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies.